Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Der Abzug der westlichen Streitkräfte aus Afghanistan liegt noch nicht einmal ein Jahr zurück. Doch der deprimierende Misserfolg dieser groß angelegten Mission des Westens ist weitgehend aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwunden. Vor allem durch die russische Aggression gegen die Ukraine, die unsere Sicherheit und unsere Grundwerte noch viel stärker bedroht. Trotzdem bleibt die Frage brisant, wie sich Afghanistan unter der Herrschaft der Taliban entwickelt, ohne westliche Truppen und Hilfsprogramme. Konrad Schetter, Direktor des Internationalen Zentrums für Konfliktforschung in Bonn, untersucht die Entwicklung dort seit vielen Jahren. Er hat gerade ein Buch über Traditionen und Ideologie der Taliban veröffentlicht. Mit ihm habe ich über die Lage in Afghanistan und die dortigen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine gesprochen.
In der Tat ist es so, dass durch den Ukraine-Krieg Afghanistan in den Medien nahezu unkommentiert bleibt, man sich kaum noch etwas mitbekommt, was in Afghanistan passiert. Eine andere Ebene gibt es noch, die auch wichtig ist, dass auch wir in Afghanistan eine sehr große Hungerkrise in den letzten Monaten erlebt haben und auch noch in den kommenden Monaten erleben werden. Und die Nothilfe in Afghanistan ist eben auch aus dem Weizen aus der Ukraine abhängig. Das heißt, dass sozusagen die Weizenlieferungen, die jetzt aus der Ukraine ausbleiben, auch negativen Einfluss auf die Lebenssituation in Afghanistan haben.
Die ja ohnehin schon sehr schwierig gewesen ist, auch vorher. Hilfsgelder aus dem Westen sind weggebrochen. Wie würden Sie denn die Situation des Regimes zurzeit einschätzen? Wie stabil ist das eigentlich?
Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Wir haben an sich kaum Einsichten darin, wie die Taliban Politik machen. Das liegt zum einen natürlich daran, dass doch die meisten diplomatischen Vertretungen aus Afghanistan abgezogen wurden und diejenigen, die noch da sind, an sich eben kaum Gespräche, Einblicke in das Innenleben der Taliban haben. Was wir mitbekommen, ist natürlich, dass wir Machtkämpfe innerhalb der Taliban-Führung haben und sich gegenwärtig oder in den letzten Monaten dann doch die radikaleren Kräfte, die konservativeren Kräfte durchsetzen. Mhm. Das wird vor allen Dingen an der Frauenfrage sehr deutlich, dass Frauen ja immer stärker aus der Öffentlichkeit verschwinden und eben auch eine Diskriminierung erleben.
Das haben wir auch gerade erst in der letzten Woche, wenn ich mich nicht täusche, gelesen, dass jetzt Frauen vom Besuch höherer Schulklassen ausgeschlossen worden sind.
Richtig, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, wobei da die Taliban in den letzten Monaten immer doch sehr unterschiedliche Signale ausgesendet haben. Gerade in den vielen Distrikten, etwa im Norden, konnten Mädchen auch nach der 6. Klasse zur Schule gehen. Und erst eben Ende März haben die Taliban zuerst veröffentlicht, dass alle Mädchen zur Schule gehen können. Und dieses Gesetz am nächsten Tag wieder kassiert und dann gesagt, es dürfen gar keine Mädchen mehr zur Schule gehen nach der 6. Klasse. Das heißt, daran kann man sehr gut erkennen, dass es sich hierbei die Taliban auch nicht einig sind, sondern verschiedene Ströme innerhalb der Taliban haben, die hier um eine Entscheidung ringen.
Zur Stabilität des Regimes trägt es ja wohl auch nicht bei, dass viele der höheren Kader im Regime auch in den Opiumhandel verstrickt sind. Andererseits hat die Regierung gerade versucht, den Opiumanbau oder den Mohnanbau präziser gesagt zu verbieten.
Also ähnlich wie bei der Frauenfrage ist auch in der Frage der Drogenproduktion sind die Taliban doch in verschiedene Lager gespalten. Man muss sagen, dass auf der einen Seite die Taliban in den letzten 20 Jahren gerade gegen die Drogenpolitik der afghanischen Regierung, der internationalen, den Drogenbauern den Rücken gestärkt haben. Und wir auch in der Taliban-Führung doch einige Mullahs haben, die sehr stark in den Drogenhandel verstrickt sind. Auf der anderen Seite, was interessant ist, dass die Taliban den Anbau von Cannabis immer, also von Haschisch, immer sehr stark unter Strafe gestellt haben. Also man hier mit unterschiedlichen Drogen unterschiedlich umgegangen ist und nun eben sich auch gegen den Anbau von Opium richtet. Hier ist der Hintergedanke, dass man hofft, dass hierüber sozusagen die internationale Gemeinschaft dann auch bereit ist, viel Gelder bereitzustellen, um den Drogenanbau durch alternative Methoden in der Landwirtschaft zu ersetzen.
Ja, wie ist es denn mit Widerstand? Gibt es Widerstand im Land? Am Anfang, nach der Regierungsübernahme, gab es ja auch militärische Konflikte mit Ablegern des Islamischen Staats.
Richtig. Also was wir nicht sehen können, ist, dass sozusagen aus der alten Regierung, also aus den Kräften um Ashraf Ghani, die ja von den Amerikanern, von den Europäern gestützt wurden, dass die in der Lage sind, einen Widerstand zu organisieren. Der stärkste Widerstand kommt in der Tat vom Islamischen Staat. Allerdings muss man sagen, dass der Islamische Staat in Afghanistan personell auch stark mit den Taliban verwoben war. Es sind vor allen Dingen die Kommandeure, die gegen die Friedensverhandlungen mit den USA waren, die sich dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Das heißt, es sind eigentlich die radikaleren Kräfte, die früher aber auch auf der Seite der Taliban gekämpft haben, die sich nun dem Islamischen Staat angeschlossen haben. Der Fokus des Islamischen Staates liegt vor allen Dingen auf Attentate gegen mehr die spirituellen Strömungen in Afghanistan und gegen die Schiiten. Die meisten Anschläge geschehen eben gegen Moscheen, gegen schiitische Moscheen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in Afghanistan eine Bevölkerung von 10-20% haben, die Schiiten sind und eben nicht der Hauptrechtsrichtung des Islam, diesem Sunnitentum anhängen.
Und welche Bedeutung hat das für die Stabilität des Regimes? Ist das eine ernstzunehmende militärische Kraft, der Islamische Staat in Afghanistan?
Also zum einen zeigt es natürlich, dass sehr viele Beobachter gehofft haben, dass mit den Taliban diese Gewalt, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben, ein Ende hat. Mhm. Das tritt nicht ein. Der Islamische Staat übernimmt eigentlich die Rolle, die vorher die Taliban hatten, durch Attentate. Und es zeigt natürlich auch die Begrenztheit der Taliban, ihrem Vermögen, Sicherheit im gesamten Land aufzubauen. Mhm. Gleichzeitig ist die Macht des Islamischen Staates nicht so groß, dass damit die gesamte Herrschaft der Taliban in Frage gestellt wird. Kann. Es ist keine Massenbewegung, sondern es sind wirklich kleine Zirkel, aus denen der Islamische Staat heraus operiert.
Dann bleibt noch eigentlich die wichtigste Frage: Geht von dem Land erneut eine Bedrohung aus, eine terroristische Bedrohung, von welchen Gruppen auch immer?
Also ich glaube, man muss jetzt zum einen immer wieder sagen, wenn wir auf den 11. September mit den schrecklichen Anschlägen auf das World Trade Center und das Pentagon zurückschauen, dass da die Taliban ja selbst nicht beteiligt waren, sondern damals eben, weil sie Al-Qaida, weil sie Osama Bin Laden Schutz gegeben haben. Die Taliban selbst sind eben auch nach wie vor sehr stark eher auf den lokalen, vielleicht auf den nationalen Raum begrenzt, haben selbst kein Interesse daran, wenn man ihre Politik verfolgt, an einer internationalen Politik, die jenseits ihrer Grenzen liegen. Das heißt, von ihnen selbst würde ich nach all dem, was man bisher weiß, davon ausgehen, dass sie daran eher weniger Interesse haben. Es gibt natürlich, und auch das wird letzten 20 Jahre gewachsen, einige Gruppen, etwa die Haqqani-Gruppe wird hier immer wieder genannt, die durchaus Verbindungen zu Al-Qaida haben oder eben auch zum Islamischen Staat haben. Und das sind diese islamistischen Gruppen, von denen natürlich wieder eine Gefahr auch jenseits Afghanistans ausgeht. Im Moment kann man sagen, wo die größte Gefahr für Pakistan. Die Taliban selbst werden kein Interesse daran haben, dass von ihnen Terrorakte gerade in Europa oder in den USA durchgeführt werden. Die Taliban lechzen auf der einen Seite nach einer internationalen Anerkennung, die ihnen auch in den nächsten Jahren verwehrt bleiben wird. Auf der anderen Seite gibt es halt zentrale Themen, und das ist vor allen Dingen die Frauenpolitik, in der sie wohl nicht bereit sind, auf die internationale Gemeinschaft zuzugehen.